Arbeitssieg in Braunschweig. Königsblau zieht in nächste Runde ein.
Effektive Offensive bügelt defensive Patzer aus. Aber reicht das für die Liga?
5 Platzverweise in 3 Spielen. Woher kommt diese Kartenflut?
Ruft eure Wünsche gerne rein. Dasselbe Spiel nochmal.
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, 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 Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde, Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig, der FC Schalke 04 zieht in die zweite Runde ein. 3-1 gegen Braunschweig und darüber wollen wir ein bisschen reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix, ja, der mir an diesem Dienstagabend mal wieder aus Aachen zugeschaltet ist.
Glück auf, hallo, hallo. Ja, 3-1 gewonnen, nächste Runde, wir sind da. Bin ganz ehrlich, dachte, das wird ein bisschen leichter. Dass ich nicht so viel zittern muss, zumindest in den ersten Minuten oder ersten Halbzeit. Also
Ich habe die ganze Zeit gezittert. Also ich war zu keinem Zeitpunkt sicher.
Aber ich dachte
mir, also ab Minute 94 habe ich mir gedacht, wir gewinnen.
Ja, ich dachte mir aber auch irgendwann so, also die Braunschweig sind aber auch dann zu doof irgendwo. Also die Hoffnung hatte ich.
Waren einfach auch grauenhaft schlecht.
Ja, wirklich. Also deswegen, also ich. Braunschweig liefert wirklich das ab, was ich mir schon vor, oder was wir uns ja vor der Saison eigentlich gedacht haben. Nur, dass wir halt uns dem irgendwie so ein bisschen angepasst haben in dem Spiel, fand ich. Also in vielen Mannschaftszeiten, gerade in der Defensive, also war wirklich teilweise richtig erschreckend, wo ich mir so dachte, boah, hätten wir so verteidigt gegen Hamburg, hätten wir nicht nur 5 bekommen. Also obwohl wir mit CC gespielt haben. Also war schon sehr, sehr erschreckend, muss man sagen. Aber gut, am Ende zählt das Ergebnis. 3-1 weitergekommen und ich sag mal so, Wiedergutmachung steht ja dann auch jetzt an am Wochenende, wenn es dann wieder nach Braunschweig geht, also.
Ja, also es war wirklich ein Spiel auf unterem Zweit, nee, das war ein Spiel auf Drittliga-Niveau, also ja, teilweise sehr, sogar drunter, es war wirklich.
Ich weiß auch gar nicht, wie wir immer 3 Tore machen können, also.
Ja, Zahlen dazu, wir hatten eine sensationelle Passquote von 74% und damit deutlich besser als Braunschweig. Wir hatten eine sensationelle Flankenquote von 9% angekommen. Das ist auch deutlich besser als Braunschweig. Ja, 47% erfolgreiche Dribblings ist auch nicht so toll. Ja, Zweikämpfe sind wir ganz okay. Da ist aber klar, da müssen wir ja auf 100% kommen zwischen beiden Teams. Aber also 6% angekommene Flanken Braunschweig zu 9% Schalke sagt sehr, sehr viel über die Qualität dieses Spiels aus. Und auch die Passquote 69 und 74 ist halt wirklich hui. Sehr, sehr schwierig. Also es ist sehr niedriges Niveau. Wir wollen da ein bisschen genauer drauf eingehen. Später werfen wir natürlich auch noch einen Blick auf die anderen Partien. Ja, und wie immer, wenn wir über ein Spiel sprechen, starten wir natürlich, Felix, Walte deines Amtes, mit der Aufstellung, weil da hat sich einiges geändert.
Genau, es gab 2 Änderungen, aber fangen wir vorne an, oder hinten eher gesagt, Marius Müller wieder im Tor. Man munkelt ja jetzt, dass es kein Torwartwechsel geben soll, jetzt, wenn Fährmann jetzt wieder fit wird, dass Müller da weiterhin im Tor stehen soll. René Adler hat es auch wurde ja live übertragen, im ZDF sogar das Spiel, hat es ja auch gesagt, Torwartwechsel wäre eigentlich jetzt komplett dämlich, auch wenn Fährmann wieder fit ist, weil Müller hält den Kasten da gut hinten sauber. Gehen wir weiter, Innenverteidigung, Kaminski und Baumgart, wie gehabt, rechts Brunner, links Matrijani, der den ja angeschlagenen Uvian ersetzt. Auf der 6 Schallenberg wieder, Die 10er- oder 8er-Position haben diesmal Tempelmann und Seguin von Anfang an besetzt. Ihr merkt, Uedraogo diesmal nicht dabei. Oder zumindest nicht in der Startelf, sondern auf der Bank. Lag daran, zumindest wurde es auf der PK so erklärt, der Junge muss noch in der Schule, dem will man jetzt noch nicht so viel auferlegen und ja, langsam an den Profifußball ranführen. Auf der rechten Seite hat Drexler gespielt, links Karaman und vorne unser Kapitän Simon Terodde, ja. Und so sollten wir dann ins Spiel gehen mit einer Grundordnung 4-1-4-1 ungefähr, wobei ich den Seguin immer eher als Achter gesehen habe, Schallenberg 6er, Tempelmann an
den 10er. Das war für mich wieder ein 4-2-3-1.
Ja. Wobei, wie gesagt, Seguin ein bisschen offen. Ich fand trotzdem, der hat wieder nur ein Sechser eigentlich eher gespielt als zwei Sechser.
Ja, und ich dachte, Felix, ich dachte schon, dass irgendwie du total glücklich bist darüber, weil nominell stehen da ein Sechser und Achter auf dem Platz.
Das ist richtig, aber ich fand, dass sie das nicht gezeigt haben, gerade in den ersten 10 Minuten, weil da wieder Löcher waren, aber...
Ja, ich fand aber eher, dass das von der Verteidigung kam, weil das da teilweise stimmt. Wirklich katastrophale Pässe im Aufbauspiel waren.
Das stimmt. Aber man muss, also ich finde, also da muss ich vielleicht auch ein bisschen zurückrudern mit meiner These, dass da auch wenn zwei Sechser oder ein Achter wenigstens noch im Feld steht, dass es besser läuft. Nein, tut's nicht.
Ja. Wir gehen ins Spiel rein. Mit einem Spiel, was von Anfang an eigentlich eine klare Richtung hatte. Viele kleine Fouls, wenig Spielfluss, wahnsinnig viele Unterbrechungen. Ja, bis es irgendwann mal etwas gibt, was man erwähnen könnte, ist die 5. Minute. Als Braunschweig tatsächlich die erste Chance hat. Brunner, der da den Ball ziemlich bitter verliert, verlagert den Ball. Ball wird dann verlagert auf die rechte Seite. Auf Marx, der gibt in die Mitte. Und Krause... Per Kopfball mit der ersten Chance. Marius Müller ist da, aber das war der Moment, ich habe hier mit meinem Mitbewohner geguckt, der auch Schalker ist. Und das war das erste Mal, dass wir uns angeguckt haben und man hat uns beiden, glaube ich, so ein bisschen angesehen. Er war schon nicht so gut. Ein bisschen Angst hat mitgeschwungen und das völlig zu Recht, weil nach 7 weiteren Minuten, der 12. Minute, hat es dann geklingelt. Und das war wirklich sehr, sehr schlecht.
Also sehr, sehr schlecht, trifft es da wirklich ganz gut. Eigentlich ganz, ganz harmlose Spielsituation. Drexler spielt den Ball nach hinten auf Baumgartel. Baumgartel, wird ein bisschen unter Druck gesetzt von Uca, wird angelaufen, spielt dann aber einen katastrophalen Pass auf Müller, der sich auch nur halbherzig anbietet. Also ultra Missverständnis, der Ball, Eierball Richtung Müller. Und Kaufmann spritzt dazwischen. Müller weiß nicht, ob er jetzt, geht da richtig rein, gibt es wahrscheinlich Elfmeter. Geht da irgendwie so ganz unbeholfen in diesen Zweikampf rein. Und irgendwie prallt der Ball dann wieder zurück zu Uca. Der richtig steht, der Ball tickt noch ein bisschen, hoppelt noch ein bisschen. Und Uca, muss man sagen, also für einen Zweitligastürmer eines Vereins, der gegen den Abstieg spielen wird, hat er den schon echt in, ich will nicht sagen Weltklasse-Manier, aber war schon ein schönes Tor, dann wieder den da rüber gehoben hat. Dann stand es auf einmal 1-0 und ich habe das...
Uca trifft ja auch aus irgendeinem Grund wahnsinnig gerne gegen uns, als noch beim FC war.
Stimmt.
Der ist öfteren gegen uns mal getroffen.
Ja, auf jeden Fall. Ich war schockiert dann, weil man halt gemerkt hat, irgendwie, dass Müller vor allem spielerisch gar nicht auf der Höhe war in diesem Spiel bis dahin. Sehr viel Unsicherheit, fand ich, ausgestrahlt hat und die Abwehr auch irgendwie, wie gesagt, Spielaufbau, Katastrophe bis dahin und dann wird das so krass bestraft direkt in der 12. Minute. Das war auch das einzig Gute an diesem Gegentor, dass es so früh gefallen ist.
Ja, du nimmst wieder ein bisschen zu sehr Marius Müller rein, ehrlich
gesagt. In das Tor nicht. Aber vorher fand ich auch schon, da hat der ein paar, der
ich finde, ich finde nicht, ich finde nicht, dass es irgendwie ein Missverständnis war. Das war einfach nur ein richtig beschissener Pass von Timo Baumgartel. Also, ich finde, der Tor geht zu 100% auf die Kappe von Baumgartel. Ich finde, Müller hat da gar keine Aktie dran. Aber ich gebe dir recht insoweit, dass du sagst, zum Glück ist das Tor so früh gefallen. Es war noch genügend Zeit, aber in den nächsten Minuten Braunschweig trotzdem das viel bessere Team, deutlich griffiger gewesen, gerade in den Zweikämpfen. Die erste Viertelstunde war wirklich sagenhaft schlecht, also gerade so für diesen Gegner, für das Niveau dieses Gegners, die ja auch die ersten beiden Spiele verloren hatten. ja, ganz, ganz schwierig. Und dann, ja, manchmal braucht man dann doch Fortuna. Freistoß. Es gibt mal wieder einen Freistoß und aus irgendeinem Grund haben wir so ein bisschen unsere Standardstärke zurück, habe ich das Gefühl. Standard von Seguin, sehr stark. Aus dem linken Rückraum. Uja gerade noch vorne erfolgreich gewesen. Verlängert den Ball mit dem Kopf. Dadurch keine Abseitsposition von Kenan Karaman, der einfach toll durchläuft, muss man sagen. Der einfach genau das tut, was ein Stürmer macht. Am zweiten Pfosten durchlaufen, dem fällt der Ball vor die Füße und aus einem Meter ist es dann keine Herausforderung mehr, den Ball reinzuschieben. 19. Minute, der Ausgleich. Überhaupt nicht verdient zu dem Zeitpunkt. Glücklich in der Entstehung, dass halt dann wieder ein Braunschweiger verlängert dann Schalker, steht Karaman abseits. Ja, braucht man aber auch in dem Moment mal das Glück und das war, ich möchte nicht sagen der Wendepunkt in diesem Spiel, aber zumindest hat Braunschweig dann nicht mehr diese Aggressivität und Giftigkeit in den Zweikämpfen gehabt und ja, das trat dem Spiel aber auch nicht gut, weil vorher war Braunschweig wenigstens immerhin noch spielerisch kreativ. Das war ab mit diesem 1:1 war das dann bei beiden Geschichte, weil es war jetzt auch nicht so, dass der S04 dann wahnsinnig viel sich neu erfunden hat in der Offensive oder irgendwie kreative Momente kreiert hat. Nach einer gelben Karte für Nikolaou in der 25. ist das Spiel dann einfach sehr, sehr vor sich hingeplätschert.
Ja, also das waren wirklich 15, 20 Minuten, wo halt wirklich ja tote Hose war. Das Highlight, sag ich mal, in dieser Zeit war, dass bei Schiedsrichter Patrick Ittrich da irgendwie die Technik da gefehlt hat und das Ding am Oberarm irgendwie befestigt werden musste. Also da, das war, wie gesagt, spannender als jegliche andere Aktion auf dem Spielfeld, weil halt keine Mannschaft wirklich ins Spiel dann so richtig gefunden hat. Keine Mannschaft wurde mal gefährlich irgendwie, konnte sich mal durchkombinieren bis in die gefährlichen, bis ins letzte Drittel oder so, weil es halt einfach so geisteskrank viele Fehlpässe gab. Du hast es ja gerade schon mit der Passquote da einmal aufgezeigt. Es war ein richtig, richtig schlechtes Spiel. Also wirklich so zum Abgewöhnen einfach in dieser Zeit. Doch, ja, dann kurz vor der Pause, 42. Spielminute. Ja, ein kleiner Lichtblick, wo ich so dachte, ach, wir können ja doch Fußball spielen. Ja, Drexler hat den Ball auf der rechten Außenbahn, spielt einen Doppelpass mit Brunner. Brunner, der schön durchläuft, legt dann in den Rückraum. Also Brunner geht bis zur Grundlinie runter, legt in den Rückraum auf Seguin, der auch mitgelaufen ist. Sich ein bisschen hat fallen lassen, ja, und Seguin dann wirklich kompromisslos. Vollspann, kurze Ecke, keine Chance für den Braunschweiger Keeper. Knallt das Ding da in den rechten Winkel rein und es steht 2:1 und ja, psychologisch wichtiger Zeitpunkt, bisschen Sicherheit in die Pause mitgenommen so. Und ja, war ein schönes Tor. Hätte ich nicht gedacht, dass
er. Die schönste Aktion der Partie.
Auf jeden Fall. Also dass wir sowas können, wusste ich nicht. Oder hätte ich nicht erwartet in diesem Spiel zumindest. Aber das sind dann, wie gesagt, diese Lichtblicke, wo man dann sich, denke ich mal, dran hochziehen kann. Und wenn sowas dann mal wirklich, ja, durch nämlich mehrere Spiele, die Spieler sich dann noch einspielen können, dann läuft wirklich aus dem FF, dann kann da schon was Gutes bei rumkommen, denke ich, in Zukunft.
In der Pausenstand von 1:2 ging es dann in die Kabine. Ja, glücklich, zweimal aufs Tor geschossen, zweimal getroffen, aber mehr auch nicht. Zweite Halbzeit ging so weiter, wie die erste Halbzeit aufgehört hat. Entsprechend, erste Viertelstunde habe ich nichts zu erzählen, bis zur 60. wirklich nichts Nennenswertes mehr. In der 61. Kaufmann, Kaminski, die so ein bisschen aneinander geraten mal. Dann hast du gemerkt, finde ich, ja, es ist doch irgendwie ein Pokalspiel. Was zumindest auch noch, zumindest vom Ergebnis her, sehr spannend ist. Ja, und Drexler in der 63. Minute war dann der Erste, der rausgegangen ist. Brian Lassme für ihn, den ich in den letzten Spielen sehr gut fand. Und auch, ja, auch erneut fand ich wieder ein starkes Spiel nach seiner Einwechslung. Drexler hat dann das Kunststück hinbekommen, 2 Minuten nach seiner Auswechslung noch die gelbe Karte zu sehen, weil er sich auf der Bank zu sehr aufgeregt hat. Nachvollziehbare Entscheidung da. In der 70. Minute dann auch die nächste gelbe Karte für die Braunschweiger. Griesbeck, der schon die ganze Zeit vorher auffällig war, ist dann endlich mal fällig. Zieht und zerrt am Karaman, sieht dafür völlig zu Recht die gelbe Karte von Patrick Ittrich. Und die sollte später nochmal wichtig werden. Dann gab es ein Wiedersehen bei Braunschweig, kam Maurice Multhaupt, der bis 2015 auch Schalker Akademie gespielt hat. Und Kaliskana kam ebenfalls bei Braunschweig auch. Wir haben gewechselt. Danny Latzer für den sehr starken Paul Seguin eingewechselt. Und jetzt sind wir in der 74. Minute und ich habe noch kein einziges Mal über eine Szene geredet, die irgendwas mit dem Ball zu tun hat. Bisher nur gelbe Karten und Wechsel, weil diese ersten 30 Minuten in der zweiten Halbzeit wirklich fußballerisch absolut irrelevant waren. Anders kann man es nicht sagen. 74. Minute gab es da mal wieder eine Szene mit Tritten ausschließlich gegen den Ball und da darfst du uns jetzt von erzählen.
Ja, 74. Minute, etwa Kicker hat es gut gesagt oder es wurde auch gut kommentiert im ZDF. Oh, was ist das denn? Auf einmal landet der Ball irgendwie bei Karaman, der mit einem wirklich guten Zuspiel, ich glaube, das war sogar mit einem Außenriss, schön den Stecker spielt auf Lassme, der steht dann wirklich frei vor dem Braunschweiger Keeper Hofmanns. Und ja, da muss man den auch mal loben. Richtig gute Fußabwehr da an der Stelle. Lassme wollte ihn flach in die lange Ecke reinschlenzen. Aber ja, wie gesagt, der Keeper ist aufmerksam und hält dadurch die Braunschweiger im Spiel, die dann in der Folge ja nochmal offensiver gewechselt haben. Uja ist rausgegangen, Philipp kam für ihn rein. Uja einfach auch, ich meine, wie alt ist der Mann jetzt mittlerweile? Also der auch schon Mitte 30 sein oder was, ne? Ausdauertechnisch auch nicht mehr auf der Höhe gewesen, musste raus. Wiebe kam noch für Behrendt und wir haben dann, ja, erstmal noch nicht gewechselt, weil Lino Tempelmann sich noch in der 82. eine gelbe Karte abgeholt hatte. Sollte auch nochmal hinterher wichtig werden. Dazu, zu dem Foul auf jeden Fall, war eine schlaue Aktion.
Das war gut.
Das war schlau, weil er damit den Konter oder den Tempo-Gegenstoß da auf jeden Fall unterbunden hat. Da haben wir auch nochmal gewechselt. Mohr für Matrijani, Polter für Terodde. Kleiner vielleicht Ausflug noch zu Matrijani, muss ich sagen, war jetzt nicht unglücklich, aber auch nicht glücklich auf der Linksverteidigerposition, fand ich. Also ich fand schon, dass Uwian gefehlt hat. Etwas Endo kam nochmal für Gomez in der 83. Und dann ist wieder mal 5 Minuten nichts passiert. Außer dass halt, wie gesagt, dann nochmal die Fans auf den Rängen da richtig Gas gegeben haben und dann nochmal probiert haben, irgendwie die Schlussoffensive der Braunschweiger zu befeuern.
Und dann eine super Szene, die auch der Kicker toll beschreibt, mit plötzlich entsteht aus 3 aufeinanderfolgenden Fehlpässen, die es so auf diesem Niveau nur selten gegeben hat, eine Chance auf den Ausgleich. Ja, guckt euch gerne an, die Szene in der 89. Minute. Es ist grauenhaft, was für schlimme Fehlpässe da von beiden Seiten gespielt werden. Und Philipp wird dann von Multau bedient. Ja, Marius Müller aber aufmerksam, er bringt die Kugel nicht am Torwart vorbei. Das sollte die letzte größere Chance für Braunschweig gewesen sein. Dann ging es nämlich in die Nachspielzeit. Immerhin war es noch knapp. Nicolau war wenige Minuten vorher mit etwas Glück und Gnade von Schiedsrichter Patrick Ittrich an der gelb-roten Karte vorbeigekommen. Griesbeck nicht, der erst Polter festhält und dann so lange meckert, bis Ittrich keine andere Option mehr hat, als Griesbeck mit gelb-rot vom Platz zu schicken. Wegen Meckern immer Traum, also dafür vom Platz zu fliegen, ist wirklich sensationell dämlich. Von dem Zeitpunkt an Braunschweig nur noch zu 10. Ja, und dann gibt es tatsächlich nochmal einen Angriff für Schalke und am Ende macht Danny Latzer, das ist auch die Schlusspointe für dieses Spiel, tatsächlich das 3:1. Polter tatsächlich, der das gut macht, auch nach seiner Einwechslung mal wieder wirklich sehr gut gefallen hat. Den Ball rechts auf Latzer bringt und somit das Tor vorbereitet. Latzer schließt mit rechts ab, der Schuss ist Müll, aber Ron Torben Hoffmann ist leider auf falschen Fuß erwischt. Ja, ich habe ihn in unserem Instagram-Post als Player to Watch drin. Das ist auch gar nicht so zu Unrecht, weil das ist halt der Einzige, der jetzt bei Braunschweig in den ersten Saisonspielen nicht so Katastrophe war. Aber ja, den muss man halten als Zweitligatorwart. Vor allem als jemand, der ehemals vom FC Bayern kommt und mit Herrn Neuer zusammen trainiert hat. Ja, naja, auf jeden Fall die Entscheidung, 94. Minute, sollte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Du hast gerade schon angesprochen, Lino Tempelmann, was er knapp 15 Minuten vorher richtig gemacht hat, da ein notwendiges Foul zu ziehen, macht er dann in der 96. nochmal richtig dämlich, als das Spiel bereits entschieden ist. Vernascht Endo Tempelmann, ja, der in der Nähe der Strafraumkante fällt. Schiedsrichter Patrick Ittrich entscheidet auf Strafstoß und wird von seinem Assistenten aber umgehend korrigiert, der sehr recht damit gehabt hat. Das Foul ist wenige Zentimeter außerhalb des Strafraums, sehr gut gesehen da vom Assistenten, aber auch kein Vorwurf an Hauptschiedsrichter Ittrich. Dadurch nur Freistoß für Braunschweig. Ja, aber was soll man sagen, dadurch, dass der Freistoß ist, Und Endo sonst in den Strafraum gegangen wäre, ist es das Verhindern einer aussichtsreichen Tormöglichkeit. Und da sprechen wir im Schiedsrichterjargon von einer nach Pflicht gelben Karte. Und dadurch, dass Leon Tempelmann schon gelb hatte, ist es die gelb-rote Karte, der zweite Platzverweis. Und für die letzten Sekunden ging es dann noch mit 10 gegen 10 weiter. Nichts mehr passiert, Abpfiff, nächste Runde. Aber das war jetzt der fünfte Platzverweis im dritten Schalke-Spiel. 2 für uns, 3 für den Gegner. Was ist das denn?
Ich weiß auch nicht, also... Man muss aber sagen, alle, die wir bekommen haben, waren aber auch wirklich sowas von selten dämlich, ne? Also,
ja, ja.
Also Cissé war schon, also das war schon dumm, aber da dachte ich noch so, okay, da würde ich auch den Reis noch mit reinnehmen, dass er ihn nicht halt rausgenommen hat, so. Kriegt er nicht die, also hat er auf jeden Fall nicht ganz Schuld dran. Aber was Tempelmann da macht, ne? Ja, dann lass den doch reinlaufen. Mein Gott, der steht 3-1. Also, das war ja so, also, das hat er auch selber hinterher noch dann irgendwie 2 Tage später im Interview noch gesagt. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Also, das, wie kam, was ist denn da durchgegangen, dass du da noch so dumm da hältst und hat der vergessen, dass der 5 Minuten vorher Geld bekommen hat?
Es ist mir ein Rätsel, also das ist richtig dumm gewesen.
Also, aber ja. Keine Worte zu.
Vor allem, Tempelmann ist halt auch keine 18 mehr, der sollte ja, das halt auch wissen.
Wirklich,
also auf jeden Fall, ja, Vogelwild. Vogelwild, es war ein fürchterliches Fußballspiel für den neutralen Fan. Also, ich sag mal so, alle die ihren Freitagabend damit verbracht haben als neutrale Fans, tun mir leid. Es war ziemlich, ziemlich Katastrophe, aber nächste Runde. Und wir haben jetzt die Chance, es am kommenden Sonntag nochmal auswärts in Braunschweig besser zu machen. Und ich glaube, das wird auch notwendig sein, weil ich glaube, mit so einer Nichtleistung, ob wir dann noch ein zweites Mal da in Braunschweig durchkommen, weiß ich nicht. Aber Braunschweig war halt auch wirklich absolut harmlos. Also trotzdem muss man sagen, Braunschweig 12-5 Torschüsse. Also 3 Tore bei 5 Torschüssen, schon ganz gut effektiv.
Ja, das
stimmt. Aber effektiv ist auch wirklich nur der Euphemismus von, wir haben uns keine Chancen mehr erarbeitet. Ne? Mhm. Also wirklich, 11 Flanken, 10 davon sind nicht angekommen. Das ist schon nicht gut. Das ist wirklich schlecht.
Ich weiß halt auch nicht, woran es liegt. Ne? Also das kann jetzt nicht sein, nur weil der Uwe Jan jetzt einmal nicht gespielt hat, der de facto die meisten Flanken schlägt, dass das jetzt dass das der Grund gewesen sei. Also das ist eine ganz katastrophale Statistik, gerade weil, wenn du vorne mit einem Terodde spielst, was muss der sich denn gedacht haben? Also der hat ja gar nichts, der hat ja gar keinen Ball bekommen. Wie gesagt, Besserung muss schnell her. Braunschweig vielleicht sogar noch ein dankbarer Gegner jetzt erstmal für das nächste Spiel. Dann, weil, wie du es auch gesagt hast, oder wie wir es schon vor 2 Wochen gesagt haben, diese Mannschaft ist auch wirklich nicht, die kratzt an der Zweitligatauglichkeit wirklich, die Braunschweiger Mannschaft. Also das ist auch ganz, ganz schlecht.
Also kratzt an der Zweitligatauglichkeit, ich würde denen einfach jegliche Zweitligatauglichkeit absprechen. Also es ist wirklich sehr grauenhaft, was die sich da teilweise zusammen rumpeln. Also schlimm, muss man wirklich sagen, schlimm. Aber es war das einzige Duell zweier Mannschaften aus der zweiten Bundesliga. Einzige liga-interne Duell, wir haben es gewonnen. Ist jetzt egal, Pokal ist immer egal, wie wir gewinnen, wie hoch, Hauptsache irgendwie weiter. Ich erinnere mich auch, als wir 2011 den Pokal gewonnen haben, da haben wir auch mal bei Viertligist FSV Frankfurt 1-0 in der zweiten Runde gewonnen. 83. Minute, dann Jurado damals Tor gemacht. Also ein ganz schlimmes Spiel gewesen, also ist erstmal egal, sagen wir es mal so. Wir wollen aber zum Abschluss hier nochmal Held und Depp machen. Ich finde es beides mal sehr einfach.
Ja, hätte ich, also... Ich hoffe, dass wir jetzt dieselben sagen, aber ich glaube, mit Timo Baumgartel ist, glaube ich, relativ klar. Ja,
Timo Baumgartel Depp.
Wäre das aber nicht passiert, Lino Tempelmann, finde ich, ist eigentlich auch eine Depp-Aktion gewesen, aber sonst hat er...
Ja, ach so, für die Aktion, sonst fand ich den nämlich eigentlich ziemlich stabil.
Ich auch, aber allein für die Aktion wäre das ein Case gewesen, wäre das nicht vorher passiert, aber ja, Baumgartel auf jeden Fall Depp. Und Held, schon Seguin, oder?
Ja, klar, Torvorlage also, und ungefährliche Standards geschlagen. Also wir haben offenbar nicht nur Uwean, wir haben auch einen Paul Seguin, der da ganz gute Standards irgendwie schlagen kann. Als Danny Latzer dann übrigens reinkam und die Standards geschlagen hat, war es übrigens eine mittelschwere Katastrophe wieder. Aber
ich hoffe, der spielt dann jetzt am Sonntag, ist das jetzt, ne? Ich hoffe, der spielt Sonntag jetzt auch wieder. Dass man vielleicht dann Tempelmann ist jetzt nur im DFB-Pokal gesperrt, ne? Der ist jetzt nicht gesperrt, oder doch?
Ich meine, dass die Regularien so sind, ja.
Aber Tempelmann würde ich rausnehmen. Und dann Uwe Draogo da wieder hin und dann spielst du noch mit Seguin und Schallenberg. Vielleicht das der ja. Way to go.
Ja, Karaman Drechsler waren auch wieder überzeugt, haben mir gut gefallen. Aber wobei ich sagen muss, auch ein Case für Brian Lastman, bisher dreimal eingewechselt, dreimal richtig gut. Also der drängt auch in die Startelf, so würde ich es zumindest beschreiben.
Ja, wobei, dann wo soll man den dann parken? Also er muss ja eigentlich
Drechsler rausnehmen, ja. Karaman links, Brian Lastman rechts, könnte man machen.
Aber Drechsler rausnehmen ist ja schon ein Ding, ne?
Also ja,
gerade auch von der Kommunikation auf dem Feld und so, finde ich.
Ja, das ist schon richtig.
Lass mal halt einfach als Joker die ganze Zeit immer bringen, finde ich auch nicht schlecht. Also ich bin ja immer Fan davon, wenn er da noch einen Flotten bringen kann.
Ja, aber wenn man bitte früh halt, also jetzt ging es 63. aber so Wechsel in der 87. Minute, da bitte nicht, also der soll immer in der 50. kommen oder so. Also dann bin ich glücklich. Held-Step haben wir. Unsere Eindrücke zum Spiel habt ihr gehört. Wir werfen aber natürlich auch einen Blick auf die gesamte erste Pokalrunde. Und das tun wir in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Ja, vor dem Spieltag in unserem letzten Podcast haben wir so ein bisschen uns das mal angeschaut, die Begegnung, haben überlegt, wie viele Upsets es geben wird. Du hattest 5 gesagt. Und ich bin sogar mit 6 gegangen. Und es sind, glaube ich, genau 6, wenn ich mich nicht vertue. Also, ja, das sind 6. Der ein oder andere ist doch da wirklich gestrauchelt. Wir haben 3 Bundesligisten, die Segel streichen mussten. Dazu noch 3 Zweitligisten. Also, ich sag mal so, für Überraschungen war gesorgt. Natürlich auch der ein oder andere Überzeugende. Wir fangen an am Freitag. Kurz bevor unser Spiel war, wir wollen jetzt nicht durch alle Spiele durchgehen, sondern nur einmal vielleicht auf die Überraschung. Der SV Sandhausen schlägt Hannover 96 in einem völlig wilden Spiel. Ich hab's auch gesehen tatsächlich, zumindest in Teilen, und es war wirklich völlig verrückt, weil Hannover absolut überlegen war und nach 42 Minuten mit 2-0 führt, die Riesenchance auf das 3-0 hat. Alle denken, okay, Hannover, Zweitligist, eine Liga höher, Sandhausen gerade abgestiegen, klares Ding. Und dann gibt es die 45 plus 3 mit der letzten Aktion, hält bei einem völlig harmlosen, bei einer völlig harmlosen Flanke, Phil Neumann, Ex-Schalker übrigens, hält im Strafraum so lange am Sandhäuser-Trikot, bis Dennis Eitekin gar keine Wahl hat, als auf Strafschuss zu entscheiden. Rufen Hennings, der jetzt bei Sandhausen einfach spielt, anstatt bei Düsseldorf, trifft 1-2, psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Und ja, was soll man sagen? Sandhausen kommt zum 2-2, Hannover geht nochmal in Führung, aber in der 86. kommt Sandhausen zum zweiten Mal zurück. Das Spiel kippt, Elfmeterschießen, 4-2. Ja, also Hannover hat sich richtig einen reingelegt. Ich war entsetzt, wie schwach das war. Vor allen Dingen, ich hatte Hannover ja als Aufstiegskandidaten deklariert und die sind rausgeschieden. Aber ich glaube, dein Aufstiegskandidat hat sich auch nicht so gut gemacht, oder?
Ja, das ist richtig. Die waren auch vor uns dran am Freitag. Also Karlsruhe, ich war eigentlich sehr überzeugt, auch nach diesem Saisonstart eigentlich so, ja, machen sie gegen Saarbrücken. Aber nein, also ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Saarbrücken gegen Karlsruhe endet mit 2-1 für Saarbrücken und damit ja eine Runde weiter. Auch Last-Minute-Tor, was dann, ja, sag ich mal, die Entscheidung gemacht hat, 90. plus 1, ja, senkt Brünker ein und ja, 2-1 dann gewonnen. Stinde hatte in der 65. die lagen sogar hinten noch, hat ausgeglichen zum 1-1, aber ja, Karlsruhe an sich eigentlich die bessere Mannschaft gewesen oder die klareren Chancen gehabt, aber der Ball wollte einfach nicht über die Linie und wie es im DFB-Pokal ist, wird das dann irgendwann bestraft. Ist auch öfters nochmal an diesem Wochenende auf jeden Fall vorgekommen. Dann fällt dir hinten einer rein und dann bist du raus. So schnell geht's.
Zeitgleich ein Spiel, wo es gar keine Überraschung gab. Borussia Mönchengladbach schlägt TuS Bersenbrück aus der Oberliga Niedersachsen deutlich mit 7-0. Am Samstag gab es auch lange keine Überraschung. Einmal im Schnelldurchlauf. Stuttgart gewinnt, Hertha gewinnt, Pauli gewinnt, Borussia Dortmund gewinnt, Leverkusen gewinnt 8-0. Gemeinsam mit dem FC Nürnberg, die nämlich gegen den FC Oberneuland 9-1 gewinnen, sind es die beiden höchsten Siege. Holstein Kiel hat sich etwas schwerer getan, 2-0 gegen Gütersloh gewonnen. Aber am Samstagnachmittag gab es doch eine Überraschung. Eine Überraschung aus der Domstadt, von der falschen Rheinseite allerdings. Der FC Viktoria Köln hatte Werder Bremen zu Gast. Lustige Story dazu, ein paar Tage vorher hat Amos Pieper, der Verteidiger von Werder Bremen, irgendwo im vereinsinternen Interview gesessen und wurde da gefragt, Gegentor oder Notbremse, und er hat geantwortet mit Gegentor. In der 11. Minute hat er das aber scheinbar kurz vergessen, reißt da ein Spieler von Viktoria Köln um, glatt rote Karte, Frank Wildenborg keine andere Möglichkeit gehabt und Bremen dadurch 80 Minuten in Überzahl, in Unterzahl natürlich, und trotzdem geht Bremen in Führung. Duxch, 43. Minute, wichtiger Zeitpunkt, 1-0 für Werder, aber Viktoria Köln, auf Gottes Willen, kommt zurück. Philipp mit dem Ausgleich, Füllkrug per zweifelhaften Elfmeter, bringt Bremen wieder in Führung, aber erneut trifft besagter Philipp zum 2-2. Lustige Story dazu, der ist Ex-Bremer und Bremen hat vorher einen Tweet abgesetzt, wo sie ein Foto von ihm gemacht haben, wie er ins Stadion gekommen ist, und haben drunter geschrieben, schön dich zu sehen. Zwei Tore eingeschenkt, weiß nicht, ob das, also schlecht gealtert auf jeden Fall. Alles richtet sich auf Verlängerung ein, und mit der letzten Aktion passt Bremen einfach defensiv null auf und Bogišević dann mit dem 3-2, der Sportpark Höhenberg explodiert, Viktoria Köln kegelt Werder Bremen raus, die erste richtig dicke Überraschung, der erste Bundesligist, der rausgeht, Werder Bremen. Jetzt übrigens der Bundesligist, der statistisch am häufigsten ausscheidet in der ersten Runde, haben damit den HSV überholt, die haben nämlich sich nicht blamiert.
Ja, richtig. Gehen wir in den Abend rein, was vom Supercup passiert ist. Da gab es nämlich auch eine kleine Überraschung. Vor zwei Jahren noch, fand ich so wild bei der Konstellation, vor zwei Jahren noch ein Duell Bundesliga gegen Bundesliga gewesen eigentlich. Erste Bundesliga Bielefeld gegen Bochum. Bielefeld empfängt den VfL und ist eine Runde weiter am Ende des Tages. Auch im Elfmeterschießen gewonnen. Ein Spiel, in dem Bielefeld wirklich auch mit die bessere Mannschaft war. Doppelschlag in der 25. und 29. Minute erhöhen direkt auf 2-0. Bochum, richtig überrumpelt, kann aber nochmal in kurzer Pause zurückkommen durch Asano und macht wirklich in der allerletzten Sekunde durch Zoller das 2-2, wodurch sie sich in die Verlängerung retten. In der Verlängerung selber ist dann nicht mehr so viel passiert, aber dann Elfmeterschießen und also der Elfmeter von Philipp Hofmann da.
Hui,
also
Rabbers!
Wirklich, also das waren 2-3 Meter übers Tor geballert. Bielefeld trifft jeden Elfer, den zweiten verwandelt Bochum auch nicht. Also dann war der vierte Treffer von Bielefeld schon die Entscheidung, da Bochum damit somit nicht mehr ausgleichen konnte. Ja, und auch eine bittere Pille für die Bochumer, die sich, glaube ich, da auf jeden Fall mehr erhofft haben. Und Bielefeld gibt so ein kleines Lebenszeichen auch von sich, finde ich, weil nach letzter Saison, nach der Relegation, muss ich sagen, dachte ich, dass dieser Verein echt zerstört ist.
Ja, verstehe ich, aber irgendwie haben sie es gerissen, Riemann, kein Elfmeter gehalten, ein bisschen schade, Fürth knapp gewonnen, Mainz knapp gewonnen noch am Abend. Ja, und auch am nächsten Tag erstmal sind die ganz dicken Überraschungen zunächst ausgeblieben. Heidenheim 8-0. Der HSV hat echt Probleme mit Rot-Weiß-Essen gehabt. Die sind dreimal zurückgekommen. 4-3 gewinnt der HSV am Ende in der Verlängerung. Ich hätte mir ja Essen gewünscht, so eine zweite Pokalrunde an der Hafenstraße. Das wäre doch was gewesen. Fortuna Düsseldorf tut sich auch sehr schwer mit dem FV Illertissen. Gewinnt allerdings Wolfsburg gegen den ersten jüdischen Verein im DFB-Pokal. TuS Maccabi Berlin 6-0. Lautern deutlich durch. Ja, Frankfurt gewinnt gegen Lok Leipzig 7-0. Ein Spiel, was erst sehr, sehr knapp war. Und dann haben die Fans haben einzelne Chaoten von Lok Leipzig den eigenen Rollstuhlfahrerbereich in Leipzig mit Silvesterraketen beschossen. Daraufhin hat Schiedsrichter, ich glaube Michael Bacher dürfte es gewesen sein, in Frankfurt das Spiel unterbrochen. Die ganzen Spieler in die Kabine geschickt, und als sie wiederkamen, war Lok Leipzig einfach raus. Am Ende gewinnt Frankfurt 7-0. Freiburg hat sich wahnsinnig schwer getan. Der SV Oberachern aus der Oberliga Baden-Württemberg war echt wirklich nah einer Überraschung dran. 2-0 gewinnt Freiburg trotzdem am Ende. Ja, und da muss man sagen, die Regionalliga Nordost, Cottbus, die ja einfach auch Ansprüche anmelden, in die dritte Liga aufsteigen zu wollen. Ich weiß nicht, ob man es in der ersten Pokalrunde sagen kann, aber sie blamieren sich wirklich. Pele Wollitz ist übrigens immer noch Trainer. 7-0 gehen sie unter gegen den SC Paderborn. Wirklich erschreckend schwacher Auftritt. Also das war mehr als zwei Ligen Klassenunterschied. Das sah eher aus wie Oberliga gegen FC Bayern. Ja, Union Berlin gewinnt gegen Waldorf locker 4-0. Zwischen FSV Frankfurt und Rostock gibt es ein ganz spannendes, knappes Spiel bis ins Elfmeterschießen, wo der Torwart von Rostock Kolke 3 Elfmeter hält, zeitgleich trifft Hansa selbst alle 3 Elfmeter, 3-0 im Elfmeterschießen, auch nicht ganz so oft. Aber eine Überraschung gab es am Sonntag. Die Spielvereinigung Unterhaching kegelt den FC Augsburg raus. Und das haben wir beide so ein bisschen vorher gesagt, dass Augsburg ja auch gern mal dafür gut ist. Ja, Unterhaching auch wirklich einfach über weite Phasen tatsächlich besser, das bessere Team gewesen und dadurch halt nicht so ein typischer Upset hinten reingestellt, mal gucken, sondern ja, am Ende wirklich ein verdienter Sieg für Unterhaching, Augsburg raus, der zweite Bundesligist damit.
Ja, einen soll es noch treffen, einen Bundesligisten, das war dann Montag der Fall, am frühen Abend, erstmal zu denen, die weitergekommen sind, Hoffenheim, ja, nach Rückstand gegen Lübeck macht sie dann doch ernst, schießen 4 Tore, gewinnen das Spiel mit 4-1. Fun Fact, Bülter hat getroffen. Genau, Bülter hat getroffen, 69. Minute zum 3-1, zwischenzeitlich 3-1. Magdeburg gewinnt gegen Regensburg mit 2-1. Ja, nach auch knappes Spiel gewesen. Regensburg, die ja mit einer schnellen Antwort nach dem 0-2-Rückstand nochmal ein bisschen Spannung reingebracht haben, echt gekämpft haben und ja, leider nicht belohnt worden sind. Ja, und dann gab es noch das Spiel Homburg gegen Darmstadt. Und Homburg gewinnt wirklich, also das ist Regionalliga Südwest gegen Bundesliga. Und Homburg deklassiert, finde ich, die Darmstädter. Die Darmstädter komplett von der Rolle. Thorsten Lieber, also 3-0 erstmal, war der Endstand. Thorsten Lieberknecht nach dem Spiel entschuldigt sich, also wortwörtlich, zum ersten Mal in meiner Zeit in Darmstadt muss ich mich entschuldigen für die Leistung, die wir hier auf den Platz gebracht haben. Und ich denke, das sagt alles. Also die wurden wirklich da abgefertigt und das war, also hätte man mir gesagt, das ist hier Bundesliga, also wäre Homburg die Bundesligamannschaft und Darmstadt die Regionalliga, ich hätte es auch geglaubt, als Nicht-Kenner des Fußballs. Also das ist, was da passiert, sowas noch nie wirklich gesehen, weil Darmstadt wirklich keine Schnitte, die hatten zu keinem Zeitpunkt im Spiel eine Schnitte gegen die. Das war geisteskrank.
Darmstadt hatte halt, das kennen sie halt nicht so, Darmstadt hat halt nur den Ball. Darmstadt hat 82% Ballbesitz gehabt, aber halt wusste nicht zu anfangen. 27 Torschüsse, aber halt kaum irgendwas aufs Tor. Ja, Homburg reichen halt die 8 Torschüsse dann, 18% Ballbesitz. Hat halt einfach irgendwie gereicht. Also erschreckend wirklich, also was Darmstadt da geliefert hat. Und also wenn die so spielen, in der Bundesliga, dann hui, dann ist das Abenteuer ganz schnell vorbei. Ich schätze Heidenheim ja auch stärker als Darmstadt ein. Aber das war wirklich erschreckend. Ja. Übrigens, also ich erinnere mich, glaube ich, einmal, dass so ein kleiner wirklich einen großen höher rausgekegelt hat. Das ist auch schon 10 Jahre her. Das war der Tag, als der Berliner AK gegen Hoffenheim 4-0 gewann, mit Tim Wiese noch im Tor damals. Also als Hoffenheim wirklich so in der ersten mit Markus Babbel noch auf der Bank.
Da wurde auch Tim Wiese, glaube ich, mitten in der Saison auch irgendwie auf der Tribüne und so gesetzt und so, ne? War das nicht?
Ja, nach dem Spiel. Tim Wiese hat danach kein Spiel mehr gemacht. Das war das letzte Spiel.
Ja. Naja, ein Spiel gab es noch auf jeden Fall, Montagabend an der Bremer Brücke, Osnabrück gegen Köln. Auch ein attraktives Fußballspiel. Schmitz bringt die Kölner in Führung, Makridis gleich noch aus zum 1-1. Es geht in die Verlängerung, aber da macht dann Köln dann in der 93. und 96. dann einen Deckel drauf. Adamian und Chabot netzen 1-3-1 und schießen den FC Köln somit eine Runde weiter. Selke wurde angeschlagen ausgewechselt. Ganz schlecht für mein Kickbase-Team, ehrlich gesagt. Gar nicht gut.
Hättest du mal verkauft, wa?
Ja, der steht schon auf dem Transfermarkt. Ich muss noch irgendwie verkaufen, ich bin noch mies in den Schulden. Sonst und so sieht's aus. Zwei Spiele stehen noch aus, Supercup war noch, ich weiß nicht, ob wir da noch mal kurz was zu sagen. Leipzig gewinnt 3-0, 3 Tore von Dani Olmo und Harry Kane ist doch nicht der Messias. Und Bayern wird es wieder schwer haben wahrscheinlich.
Was will man dazu sagen? Also irgendwie, also ich habe ein bisschen Angst, dass Leipzig zu gut wird.
Mhm. Same.
Aber, also Dani Olmo war schon brutal gut. Aber Bayern teilweise wirklich mal wieder sehr erschreckend schwach, aber ich glaube nicht, dass das viel sagt. Ich bin gespannt. Wie gesagt, mein heimlicher Tipp, Bayer Leverkusen. Watch Leverkusen Meisterschaftskampf auftauchen. Also,
aber es ist für Gossip gesorgt auf jeden Fall. Die Bayern, die werden wieder liefern.
Der FC Hollywood nach dem ganzen Kane-Spektakel, ihr habt sicherlich mitbekommen, Kane wechselt doch nach gefühlten 14 Monaten Verhandlungszeit in die Bundesliga zum FC Bayern. Mal schauen, ob er der erhoffte Messias ist. Mein Gefühl sagt mir ja, weil das ist genau der Spieler, der da perfekt vorne reinpasst. Keine Ahnung, ob der jetzt unbedingt da funktioniert, aber wir werden sehen. Am Freitag geht's los. Bayern auswärts in Bremen. Bremen ja auch am Wochenende, wie bereits angesprochen, eine Katastrophe gewesen. Da geht die Bundesliga los. Zweitliga läuft aber auch. Bevor wir auf den Zweitligaspieltag schauen, auf den kommenden, wollen wir noch einmal auch auf die zweite schauen, auf die zweite Mannschaft. Der FC Schalke 04-2 verliert gegen den Wuppertaler SV mit 1-3. Sind damit 16. Aber Wuppertal ist auch, hat bisher alles gewonnen, ist klarer Aufstiegsfavorit mit Aachen und Fortuna Köln zusammen. Ja, entsprechend haben wir es geschafft, das Spiel immerhin ganz lange spannend zu halten. Joey Müller hat für uns getroffen, erst in der 86. und 93. mussten wir uns dann doch geschlagen geben. Das einmal ein kleiner Exkurs zur Regionalliga. Und jetzt wollen wir auf die zweite Liga schauen. Nächste Woche Sonntag, 13:30 mit der 13:30 Anschlusszeit, Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. Gleiches Spiel, was uns da erwartet. Und ja, ich bin gespannt, was es so wird. Wir sprechen gleich einmal noch ausführlicher drüber. Vorher ein kurzer Blick auf die anderen Spiele. Ich denke, Hamburg gegen Hertha ist zu Recht das Topspiel am Samstagabend. Zwei Vereine mit großer Tradition. Dazu finde ich persönlich noch Rostock gegen Hannover fanmäßig sehr interessant und Düsseldorf gegen Paderborn von der Qualität her zumindest auch ganz weit oben. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, was erwarten wir für das Spiel, Felix? Dasselbe Spiel nochmal oder glaubst du, das Spiel wird ganz anders aussehen und Braunschweig hat den Ball und wir kontern nur oder denkst du, das Spiel läuft ähnlich wie
also jetzt unser Pokalspiel? Ich hoffe und ich glaube auch, dass wir ein anderes Spiel sehen werden, weil das, was man so ein bisschen so mitbekommen hat, war ja auch Reis und generell das ganze Trainerteam auch ein bisschen angefressen so von der Art und Weise, wie das da jetzt gerade so läuft. Es gab jetzt ja auch ein internes Testspiel gegen die U23, was man irgendwie 4-2 oder 4-3 verloren hat. Klar hat man da jetzt dann eher mit Spielern gespielt wie Niklas Tauer und so, die nicht so häufig spielen, aber ist auch so ein Ding, ne? Also wenn die eigene U23 da der Profimannschaft vier Dinger einschenkt, ich glaube, die Stimmung intern ist gerade so, also ich glaube, Reis und Co. erwarten viel von der Mannschaft und die muss jetzt abliefern und ich glaube, das wird sie, ich bin ja Optimist, mal diese Saison, ich glaube, das werden sie auch tun. Ich sag, wir werden, bin ich dran eigentlich mit als erstes tippen? Ja, ne?
Oder du? Ja, du bist dran.
Ja, ich glaube, das wird gut. Wir werden das Spiel deutlich gewinnen. Das ist mutig jetzt. War ich 3-0 oder 4-0? 4-0. Let's go.
Okay, spannend. Ja, nee, ich glaube nicht, dass wir da so die Möglichkeiten bekommen. Braunschweig wird eher defensiv spielen wollen. Haben bisher auch erst 3 Gegentore in der Liga bekommen. Entsprechend glaube ich nicht, dass wir da die so komplett abschießen. Ich bin im Tippspiel mit meinem 2-0-Tipp ganz gut gefahren. Deshalb bleibe ich einfach dabei und sage, wir gewinnen auswärts 2-0.
Aber wir schießen immer 3 Tore. Geh doch mal mit dem Trend.
Ja, bisher schon. Nee. Ich bleibe bei 2 Toren. Bei 2 Toren. 2-0.
Aber zu 0.
Ich habe hier
interessant. Müssen wir hoffen, dass
zu null. Ich sag, ja, wenn da keiner mal einen Fehler macht, hast du mal gesehen, wie unfassbar harmlos Braunschweig war. Also ich sag 2-0, du sagst 4-0. Spannend. 4-0, ei.
Ja, ich muss ja diese Saison mal ein bisschen mutiger sein, ein bisschen mehr ausprobieren. So.
Ja, ich bin vorne, Felix. Ich bin, ja, jetzt Gott, wird der Jäger zum Gejagten. Ja. Naja, dritter Spieltag, nächste Woche Sonntag. Danach sind wir wieder für euch da. Sprechen dann darüber, wieder mal gegen Braunschweig. Und dann kommt Kiel. Endlich neuer Gegner. Danach ist jetzt übrigens eine lange Woche. Danach, die Woche wird kurz. Wir spielen Sonntag und dann direkt Freitag wieder. Wird ein bisschen ein bisschen ja, andere Vorbereitung dann definitiv sein. Da kann man dann nicht noch zwischendurch ein internes Testspiel machen. Aber jetzt erstmal voller Fokus auf Braunschweig. Die Mannschaft wird, ja, Busfahrer kennt den Weg. Und dann hoffentlich kommen wir mit denselben Punkten zurück wie am vergangenen Freitag. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Bis dahin, macht's gut, Glück auf, ciao, ciao.
Glück auf, tschüss, tschüss.